Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Update. Wir nehmen dich mit auf eine spannende Reise durch die Welt der IT. Wir bringen Licht in den Dschungel der IT-Begriffe und zeigen dir, wie moderne Technologien unser Leben beeinflussen. Viel Spaß beim Hören.
Moin und herzlich willkommen zur 32. Ausgabe von IT ist alles das Update. Heute mit einer großen Premiere, 32 Folgen hat es gedauert, unser erster externer Gast. Ich darf Marcel Wannmann begrüßen. Moin Marcel.
Ja, hallo Ulf, danke, dass ich dabei sein darf.
Danke, dass du dabei bist. Soweit sitzen wir eigentlich gar nicht voneinander entfernt. Du in Bielefeld, ich in Osnabrück. Ist das Wetter in Bielefeld genauso schön wie hier?
Gerade 26 Grad. Ich freue mich, gleich rausgehen zu können zur Mittagspause. Aber ja.
Ja, same. Geht mir auf jeden Fall auch so. Es hat ja einen Grund, warum du dabei bist. Denn wir machen heute so ein kleines Special rund um den IT Award 2025. Und du bist dabei, weil du hast mit deinem Team und deinen Mitgründern im Jahr 2022 den IT Award gewonnen. Und ja, seitdem ist ein bisschen was passiert, darüber sprechen wir gleich. Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal so ein bisschen am Anfang an. Du arbeitest ja für SaaS-Matrix. Erzähl mal, was ist SaaS-Matrix überhaupt? Welche Probleme löst ihr mit Hilfe von SaaS-Matrix und warum war das Produkt, das Unternehmen, was ich da 2022 durchsetzen konnte beim IT Award?
Ja, vielleicht fange ich mal am Anfang an. Also SaaS-Matrix ist im Prinzip mal gestartet mit dem Ursprungsgedanken, wie kriegt man es hin bei digitalisierten Unternehmen, gerade bei Scale-Ups war der Ursprungsgedanke, zentral einem Nutzer alle seine Software-as-a-Service-Tools zu geben, die er braucht. Also den Onboarding-Prozess von einem Mitarbeiter zu automatisieren. Der braucht Miro, Slack, Zoom, Teams. Ein Klick muss irgendwie alles zugewiesen werden. Mit diesem Problem sind wir damals reingestartet, 2021. Haben dann damit mit vielen Unternehmen hier auch aus der Region gequatscht, geguckt, was ist das für ein Problem eigentlich? Und da wussten wir noch gar nicht, in welcher Bubble wir uns überhaupt befinden, dass das so die Lizenzmanagement-Bubble ist. Darüber haben wir mehr Probleme gesammelt, die dieses Produkt dann per geshaped haben. Vorher haben wir dann am Anfang nur dieses User-Management gemacht und das Produkt hat sich gerade so im Jahr 2022 erst so richtig entwickelt. Und da war das dann so, dass wir Ende 22 auch so unsere ersten Kunden dann damit gewinnen konnten. Und das Produkt ist heutzutage eins, was viele Steps gleichzeitig macht. Einmal das SaaS Discovery aufdecken, welche SaaS und Tools gibt es überhaupt im Unternehmen. Das nächste Step ist das Management, das, was der Ursprungsgedanke war, zu wissen, welcher Mitarbeiter hat wo einen Account und das zentral steuern zu können. Danach hat man eigentlich den Automatisierungsteil, wo man das dann in verschiedene andere Systeme einbinden kann, ITSM und so weiter und so fort. Und der letzte Step ist das Optimieren. Das macht am meisten Spaß, weil man damit halt die ganzen SaaS-Kosten von Unternehmen runterbringen kann, ungenutzte Accounts erkennen kann. Das sind eigentlich so die Hauptprobleme, die man mit SaaS-Matrix so lösen kann.
Okay, also gab es gar nicht die initiale Idee zur Gründung, sondern ihr habt euch so ein bisschen dem Painpoint angenähert mit der Arbeit, die ihr gemacht habt, euch dem genähert und wusstet dann erst im Laufe des Prozesses, was ist wirklich das Produkt, mit dem ihr rausgeht.
Im Ideation-Framing nennt man das Ganze Point of Departure. Und ja. Also das war damals dieses On- und Offboarding-Thema war unser Point of Departure und damit haben wir dann mehr und mehr Probleme drumherum erkannt, die wir dann dazufügen konnten.
Ja, okay. Ich rede immer im Ihr, du im Wir. Erzähl mal, mit wem hast du das denn überhaupt gemacht? Ich weiß es natürlich,
ja.
Aber ich möchte es nochmal aus dir rauslocken, weil ich finde, das ist eine sehr romantische Gründerstory.
Ja, okay. Ja, wir sind drei Co-Founder. Wir kennen uns schon seit Ewigkeiten, seit Kabelgruppe, Kindergarten und so weiter. Alles haben wir zusammen durchgemacht. Wir haben dann auch an der gleichen Uni studiert. Mit einem war ich zusammen in der WG. Die anderen beiden haben es gleich zusammen studiert. Und man ist sich halt irgendwie nicht losgeworden, weil er sein ganzes Leben so zusammen gemacht. Und dann haben wir 2021, so Anfang des Jahres, haben wir die ersten Ideen überlegt, dass wir das irgendwie zusammen mal was starten wollen. Haben dann verschiedenste Ideen angetestet, auch viele, die nicht funktioniert haben oder einfach nur blödsinnig waren. Und die Idee zu SaaS-Matrix oder den Start zu SaaS-Matrix hatten wir dann so im Mai, Juni 21 und richtig ausgegründet oder gegründet haben wir es dann im September. Die anderen beiden gerade aus dem Studium direkt raus. Ich vorher aus von meiner vorherigen Gründung dann damit rein. Und dieses Dreierteam hat sich dann peu à peu entwickelt zu einem, wir waren am Ende 13 Personen. Das dann auch in allen möglichen Bereichen. Das konnten wir dann gut finanzieren durch verschiedene Finanzierungsrunden. Wir haben zwei Stück aufgenommen im Laufe der Zeit. Und dann haben wir gerade 2022 vor allem Entwickler mit reingenommen, die auch bis heute alle das Produkt eigentlich so im Kern aufgebaut haben. Und im 2023 kam das Sales- und Marketing-Team dann dazu. Und so ist das Team dann gewachsen.
Also habt ihr erst ein geiles Produkt gebaut und dann drumherum die Menschen eingestellt, die das Ganze vermarkten sollen und an den Mann, an die Frau bringen. Beziehungsweise du bist in deiner Rolle ja auch sehr salesgetrieben,
genau,
glaube ich.
Ja.
Und übernimmst da so den Sales-Part bei euch im Dreiergespann.
Richtig,
oder?
Genau. Ja, also wir hätten es gerne schon vorher verkauft, aber vorher war das Produkt dann noch nicht bereit genug, dass Leute es kaufen.
Ja, dann ist ja dieses Jahr was Großes passiert. Ja. Quasi das, was man sich vielleicht auch als Gründer häufig wünscht. Und zwar habt ihr SaaS-Matrix erfolgreich zum Exit gebracht, oder?
Genau, richtig. Wir haben die Firma an die USU verkauft. Das ist ein Softwareunternehmen aus Möglingen, das ist bei Stuttgart, die in der Lizenzmanager-Bubble oder Lizenzmanagement-Bubble, die wir dann herausgefunden haben, so 2023, 2024, dass wir uns in der befinden, einer der Top-Player ist. Und gerade was große Unternehmen angeht, im Enterprise-Segment, auch der Platzhirsch. Und die haben ein großes Interesse gehabt, halt eben neben On-Premise-Lizenzen zu verwalten, auch die SaaS-Lizenzen zu verwalten. Und da machte das dann einfach Sinn, dass man sich mal austauscht und dann kam eins zum anderen. Und wir haben dann da gesagt, okay, dann lass uns da zusammenarbeiten.
Ja, spannend. Erzähl mal so ein bisschen, was waren so die größten Herausforderungen und die wichtigsten Meilensteine auf diesem Weg? Ich habe letztens gesprochen auf einer Veranstaltung mit Hans Knöchel, der war auch mal hier im IT ist alles Podcast zu Gast, zum Thema, wie man sicheren Code schreibt.
Ja.
Mit Julius und Marcel im Gespräch, das ist auch Startup-Gründer der Firma Lambus, und der hat mir irgendwie nochmal so erzählt, was das auch für ein harter Weg ist, so ein eigenes Unternehmen zu gründen und wie häufig man da einfach auch vor erstmal großen Herausforderungen steht. Was waren so die Herausforderungen bei euch und was waren dann wiederum, nachdem ihr die gemeistert habt, so die wichtigsten Meilensteine, wo du gesagt hast, das war wirklich dann das zu erreichen, das zu schaffen, war dann auch ein wichtiger Wegpunkt zum Erfolg?
Also wenn man von Anfang an starten würde, ich glaube, der erste Meilenstein, den wir hatten, war die erste Finanzierungsrunde, weil wir kamen aus dem Studium, wir hatten halt keine große Rücklagen, die wir jetzt nutzen konnten, um uns ewig lange zu tragen. Das heißt, wir hatten auch irgendwie Zeitdruck. Und wir sind dann in die Finanzierungsrunde reingestartet im September 21, direkt nach der Gründung, hatten die dann im Februar 22 geclosed, was schon ziemlich cool war für uns, weil wir, wenn man über den Winter raced, ist das immer sehr, sehr schwierig, weil wenn man mit Venture Capital Firmen spricht oder auch Business Angels, über die Weihnachtszeit ist eigentlich tote Hose. Da kriegt man eigentlich sehr schwer eine Runde zu. Deswegen war das dann trotzdem ziemlich cool, dass wir das hingekriegt haben, dass wir im Februar dann beim Notar waren, hatten dann die erste Finanzierungsrunde. Und dann war der nächste Meilenstein eigentlich so die ersten Kunden. Das heißt, wir haben dann das Geld nutzen können, um das Produkt bauen zu können. Wir haben halt ganz 22 versucht, irgendwie Kunden zu closen, aber wir haben es einfach nicht hingekriegt. Das ist aber dann im Oktober 22 haben wir dann den ersten Kunden hingekriegt, der dann geclosed hat. Noch ganz kleine Kunden, die dann irgendwie 100 Euro im Monat nur gezahlt haben. Heutzutage ist das ja dann viel, viel größer geworden mit den größeren Kunden auch, aber das war schon sehr special. Das war auch eine große Hürde, dass wir die ersten Kunden gewonnen haben. Und dann war es für uns wichtig, dass wir eine zweite Finanzierungsrunde machen, die dann eben den Sales auch finanziert. Das haben wir da. Das ging super einfach, muss ich dann sagen. Die zweite Finanzierungsrunde war, da hatten wir schon ganz anderes Standing dann auch und hatten auch viel mehr Kontakte, die wir dann ansprechen konnten. Die haben wir 2023 dann geclosed.
Und wie lange ging die? Ging das ein bisschen fixer dann auch? Klar. Weil wenn du sagst, einfacher oder?
Man hat ja zwei Möglichkeiten, eine Finanzierungsrunde zu machen, entweder eine Equity-Runde oder eine Wandeldarlehensrunde.
Ja.
Und das war jetzt eine Wandeldarlehensrunde. Die erste Runde war eine Equity-Runde. Und in der Wandeldarlehensrunde kann man ja auch Wandeldarlehen closen über einen gewissen Zeitraum hinweg. Man hat nicht ein Closing-Date.
Ah, okay.
So konnten wir quasi, okay, wir hatten einen Kontostand von, ich glaube, irgendwie dann 300.000 noch so da. Damit konnten wir irgendwie 5 Monate laufen. Und dann kam halt jeden Monat neues Investment rein. Hier mal 100.000, da mal 100.000. Das streckt das Ganze dann wieder auf die lange Bank. Da hat man eben sich nicht nur die Zeit für mehr Funding gekauft, sondern auch dann peu à peu wirklich zum Weitermachen. Und dann, was dann richtig Spaß gemacht hat, ist, als wir angefangen haben, den Sales so richtig zu standardisieren. Da hatten wir dann auch unseren Sales Account Executive mit reingenommen, haben für uns entschieden, okay, für uns ist Kaltakquise der Weg, wie wir verkaufen wollen, weil wir gehen auf Unternehmen, die schon eine gewisse Größe haben und da kommt man halt schlecht mit Marketing nicht hin. Wir hatten vorher auch Sachen probiert, so Product-Led-Growth-Ansätze, wo Leute einfach auf unser Produkt kommen, das kostenlos testen können. Das hat einfach nicht funktioniert. das war ein großer Schritt, dass wir dann gesagt haben, wir machen halt wirklich klassisch Cold Calling. Und das hat auch gut funktioniert.
Also der gute alte Telefonhörer hat immer noch nicht ausgedient.
Genau, richtig. Also natürlich gibt es da heutzutage Tricks, wie man das besser macht, ne, über Internettelefonie, dass man die richtigen Leute anspricht und nicht wahllos irgendwelche Leute, sondern schon die richtigen Personas im richtigen Unternehmen an den richtigen Stellen. Und für das ganze Team war das auch ein großer Switch, weil wir hier im Büro, direkt mir gegenüber, haben wir so ein Dashboard aufgebaut, wo wir die ganzen Company-Ziele aufgebaut haben. Und da konnte man dann immer sehen, wo wir im Sales stehen, und haben dann peu à peu da so einen standardisierten Sales-Prozess aufgebaut, wo wir dann sehen, okay, da ist die Conversion Rate so, da ist die Conversion Rate so. Und das war dann immer richtig cool, wenn man ins Büro reingekommen ist und die Mitarbeiter standen dann vor diesem Dashboard und haben sich selber analysiert, ja, was können wir denn machen, dass wir diese Conversion Rate dann so und so jetzt verbessern können. Und das hat uns dann richtig nach vorne gebracht, weil wir dann 2024 haben wir uns dann vervierfacht vom Umsatz.
Ach krass.
Das war so unser Hyper-Growth-Jahr und das war am Ende auch der ausschlaggebende Grund, warum wir dann relativ gut auch verkaufen konnten, weil ein schnell wachsendes Unternehmen erzielt natürlich bessere Multiples als ein langsam wachsendes Unternehmen.
Okay, also war ein sehr guter Zeitpunkt, dann zu verkaufen. Ein Punkt auf diesem Weg war ja dann, dass ihr beim IT Award 2022 dabei wart. Ich habe das für die Zuhörenden gar nicht gesagt. Der IT Award wird verliehen im Rahmen vom Deutschen IT Security Kongress. 2022 war die erste Auflage, wo ihr da den Preis abräumen konntet. Wie war so eure Erfahrung rund um diesen IT Award und was ist vielleicht auch danach oder dadurch entstanden?
Da sind tatsächlich auch einige Kunden rausgekommen. Also für uns war die Erfahrung erstmal sehr, sehr positiv. Wir wussten nicht genau, wer ihr seid. Haben wir uns einfach angemeldet. Wir haben ursprünglich mal gedacht, okay, das nutzen wir einfach mal so als Pitch-Training. Ich bin eigentlich keine Person, die ursprünglich mal so einfach so auf Bühnen stehen kann. Und das dachte ich mir, okay, das übe ich mal. Ja. Hab mich dann zu dem Award angemeldet. Und wir haben dann bei dem Award, wir haben das erstmal gewonnen. Das war ziemlich cool, wie das Ganze aufgemacht war. Da konnte man auch cool aus den Postings ganz gut was an der Reichweite dann am Ende bauen. Das war ziemlich cool aufgefahren. Und das Coolste daran war, dass wir im Nachhinein halt eben Kontakte hatten zu anderen Unternehmen hier aus Osnabrück, mit denen wir bis heute eine Kundenbeziehung haben, die sich dann daraus ergeben haben. Das war auch natürlich ein kleiner Boost, weil das ja das Jahr war, wo wir so die ersten Kunden dann gewonnen haben und wir halt vorher eigentlich keine, also die Kunden, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, waren irgendwie 1-2 und dann kam das IT Award und dann ging es dann peu à peu mehr. Wir haben also unseren Namen ein bisschen mehr spreaden können. Wir hatten ein bisschen mehr Publicity machen können dadurch. Ziemlich cool für uns.
Okay, sehr schön. Ja, freut mich, dass ihr da so eine gute Experience machen konntet. Lass uns mal kurz auf den Exit blicken. Wie läuft sowas ab? Seid ihr auf die Suche gegangen nach möglichen Käufern? Ist da jemand auf euch zugekommen? Ich bin mir sicher, du kannst mir sicherlich nicht alles verraten, aber vielleicht kannst du so ein bisschen so umreißen, wie läuft sowas ab? Wie lange ist dann auch so ein Prozess von Beginn der Gespräche oder Beginn der Überlegung bis zur Pressemitteilung? Kannst du da noch mal ein bisschen was erzählen?
Klar. Also wir sind nicht auf die Suche gegangen, sondern wir wurden halt angesprochen. Wir haben am Ende durch 24 durch am Ende drei Angebote auf dem Tisch gehabt, die alle inbound gekommen sind, ohne dass wir da irgendwas machen mussten. Man muss unterscheiden zwischen PE-backed Companies und nicht PE-backed Companies. Es war jeweils so, dass die Private Equity Firma auf uns zugekommen ist, weil die meistens die ganzen M&A-Themen anleiten und da auch schon mal vorab klopfen, ist das denn überhaupt ein Thema? Und dann kommt man relativ schnell dann in die Gespräche mit der Geschäftsführung, tauscht sich dann über Gemeinsamkeiten aus, passt das von der Vision zusammen, passt das vom Produkt zusammen, wie stellt man sich denn sowas generell vor? Und dann geht's dann relativ schnell zu einem initialen Offer. Mit diesem initialen Offer setzt man eigentlich mal so einen Grundrahmen fest, wo man sagt, okay, wenn in der Due Diligence, also in der Untersuchung dann am Ende nichts auffällt, dann würde man sich eigentlich grob auf diesen Rahmen an Preis einigen. Und dann startet man in eine Due Diligence rein. Die kann so 3-4 Monate dauern, kann aber auch schneller gehen. Und wir haben am Ende dann zwei Due Diligence gleichzeitig laufen lassen, wo dann am Ende die USU dann das bessere Setup auch für uns hatte, wo wir dann gesagt haben, okay, das wollen wir auch machen, das passt für uns so. Wir haben mit denen tatsächlich erst um November angefangen zu sprechen und im Februar, Ende Februar war der Deal dann durch. Das heißt, das war schon sehr, sehr schnell. Das ist so schon ein schneller Deal. Das lag aber auch an Thoma Bravo. Das sind absolute Vollprofis. Das ist der Private Equity Firma, die hinter der USU steht. Und ist ja ein riesen Private Equity Firma, die absolut professionell auftreten. Und mit denen war das einfach ziemlich cool zusammenzuarbeiten, den Prozess durchzugehen, alles sehr durchgetaktet, sehr stressig, weil alles auf eine sehr kurze Timeline gepresst wurde. Wir hatten am Ende nur fürs Contracting, ich glaube, einen Monat Zeit und das ist schon recht kurz, ja.
Okay, krass. Ja, Thoma Bravo war jetzt gerade auch nochmal in der IT-Branche großes Thema, weil Proofpoint, ist glaube ich eine Firma aus dem Thoma Bravo-Portfolio, hat Hornet Security gekauft, großer Security-Anbieter aus Hannover und das war wirklich, glaube ich, ein Riesendeal, wo wir über sehr, sehr viel Geld reden und da sind die mir auf jeden Fall, die sind bei euch das erste Mal über den Weg gelaufen, so tief bin ich in der Bubble nicht drin und jetzt halt nochmal bei diesem Hornet Security-Deal war für uns dahingehend relevant, weil Hornet Security ein großer Partner von uns ist. Viele unserer Kunden das einsetzen, gerade weil es auch eine deutsche Lösung ist oder eine europäische Lösung. Jetzt natürlich erstmal spannend wird abzuwarten, wie geht es da weiter, da Proofpoint ein US-amerikanisches Unternehmen ist, wie wird da die Entwicklung sein in den nächsten Jahren. Okay, was ist denn dann jetzt eure Vision? Ihr seid ja weiterhin SaaS-Matrix, was es dann ja wahrscheinlich bald so in der Form nicht mehr als Firma gibt, sondern eher als Produkt, wenn ich das richtig verstanden habe,
genau,
bei der USU. Ja. Erzähl mal, wie geht's weiter? Was sind eure Ziele noch mit SaaS-Matrix? Was macht ihr drei? Seid ihr alle noch an Bord?
Ja.
Und was sind eure jeweiligen Pläne?
Das Coole ist halt, wir haben jetzt viel mehr Ressourcen. Anstatt vorher im Durchschnitt so 3,5 Entwickler, haben wir jetzt an die 20. Das heißt, wir können viel mehr Produkt-Outcome reinschieben, was wir vorher nicht hingekriegt haben. Gleichzeitig es gibt so eine Formel, das perfekte Angebot ist Dream-Outcome mal Trust durch Effort. Was uns als Startup immer gefehlt hat, war Trust. Das liefert uns jetzt die USU. Das heißt, wir haben viele große Labels jetzt gerade in der Sales-Pipeline, wo wir vorher nie rangekommen sind mit 200.000, 300.000 Mitarbeitenden.
Krass.
Wo es halt wirklich schwierig ist, vorher so als Startup reinzukommen. Und das natürlich dann Deals, die wirklich Spaß machen, auch als Sales zu betreuen. Wir haben unsere Bereiche da bekommen in der USU. Und es wird immer ein eigenständiges Produkt bleiben. Das ist cool, dass wir daran arbeiten können. Es wird natürlich in die ganze USU-Portfolio integriert. Aber die gemeinsame Vision ist es schon, ein eigenständiges Produkt zu haben, was das SaaS-Management weiterhin nach vorne bringt. Da gibt es natürlich auch bei diesen ganzen Analystenhäusern wie Gartner zum Beispiel so coole Reports, wo man sich dann einordnen kann auf den ganzen Listen. Und da ist schon das Ziel, dass wir da nach vorne gehen.
Sehr gut. Also, ich höre schon, da sind noch Pläne und Ziele, die ihr in der Zukunft verfolgt. Ich freue mich, das weiterhin aus der Ferne verfolgen zu dürfen und drücke euch ganz doll die Daumen, dass es so läuft, wie ihr euch das vorstellt.
Danke, danke.
Marcel, danke, dass du dabei gewesen bist, uns ein paar Insights gegeben hast rund um SaaS-Matrix, rund um den IT Award und euren Weg drumherum und danke dir.
Ja, danke fürs Hören.
Danke euch fürs Zuhören. Alles Gute und bis bald. Ciao, ciao.
Das war das IT-ist-alles-Update. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel.